HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Oliver Glab. Guten Abend.
Oder.
Wir schauen natürlich auch heute wieder gen Großbritannien, genauer gesagt ins Unterhaus nach London. Dort Aussprache mit dem Premierminister. Und ich habe gerade mit jemandem gesprochen, der mir am Telefon eben sagte, Gott, ich liebe es, so stelle ich mir gelebte Demokratie vor.
Ach so. Ja, willkommen.
Am Mittwochabend votierten in London 327 Abgeordnete für das Gesetz zur Brexit-Verschiebung, 299 dagegen. Damit stellt sich das britische Unterhaus gegen Premierminister Boris Johnson.
Weil 21 Konservativen sind raus aus der Fraktion rausgeschmissen worden. Also der hat jetzt keine Mehrheit mehr in den britischen Unterhaus. Der hat irgendwie die Rebellen so vereinigt, also gegen ihn. Also das war aus taktischer Sicht für ihn eine krasse Niederlage.
Ich denke, dass das hervorragend ist, denn die eigentliche Botschaft ist, dass wirklich nichts, das das Parlament daran hindert, in gewohnter Weise zu arbeiten, irgendwas mit Demokratie zu tun hat. Deshalb hat das Parlament wieder die Kontrolle übernommen und einen Weg gefunden zu arbeiten. Das Parlament soll unsere Gesetze verabschieden und ansonsten Ruhe geben. So hätten es wohl die meisten Regierenden am liebsten. Und einer von ihnen, der britische Premierminister Boris Johnson, zögerte nicht, das Parlament vorübergehend zu verabschieden in eine verlängerte Sommerpause, damit die Abgeordneten ihm so wenig wie möglich und nicht länger als nötig dazwischenreden. Genau das ist aber ihre vornehmste Aufgabe. Das Wort zu ergreifen, Fragen zu stellen, Beschlüsse zu fassen, zu debattieren, zu intervenieren, zu kontrollieren. Nicht die Regierung hält sich ein Parlament, sondern das Parlament ist Auftraggeber der Regierung, hat Norbert Lammert gesagt, als er noch Bundestagspräsident war. Und hinzugefügt, hier schlägt das Herz der Demokratie. Oder es schlägt nicht. Aber je nach Parlament kann dieses Herz sehr unterschiedlich schlagen. Unterschiedlich stark, unterschiedlich schnell, unterschiedlich laut. Prüfen wir es also auf Herz und Nieren, das Parlament an sich in seinen vielen nationalen Varianten. Auch unseren Bundestag, dessen Herz morgen vor genau 70 Jahren zu schlagen begann. Wer hat das Wort? Eine kleine Parlamentsstunde, so heißt heute Abend der Tag in HR2 Kultur. Und das Wort hat zunächst unsere Korrespondentin in London, Imke Köhler. Denn sie hat vor allem am Mittwoch dieser Woche beobachtet, wie die Abgeordneten im britischen Unterhaus, und zwar die der Opposition, ihre vornehmste Aufgabe wahrgenommen und der Regierung Paroli geboten haben im Kampf gegen einen Brexit ohne Abkommen. Durch Gesetzesanträge, Widerspruch und unbequeme Fragen haben sie das getan und in Anbetracht der nahenden Zwangspause auch mit gehörigem Nachdruck.
Gleich zum Beginn der Debatte über das Anti-No-Deal-Gesetz verwies der Labour-Abgeordnete Hilary Benn auf den engen Zeitplan.
I hope that we can debate this bill in what is, I recognize, a very short amount of time.
Deshalb sei ein zügiges Vorgehen nötig. Benn bat außerdem um gegenseitigen Respekt bei der Debatte. In den Stunden zuvor hatte Parlamentspräsident John Bercow viel zu tun, um für Fairness und Ordnung im Plenarsaal zu sorgen. Denn bei der wöchentlichen Fragestunde im Parlament ist es ziemlich laut geworden.
Order! Order! It's very difficult to hear the responses from the Prime Minister. Members must calm themselves. There is a long way to go.
Bercow forderte die Abgeordneten zur Ruhe auf, ansonsten sei die Antwort des Premierministers nicht zu verstehen. Und man habe ja noch einiges vor sich. Labour-Chef Jeremy Corbyn warf Boris Johnson vor, sich in Wirklichkeit gar nicht um einen Deal mit Brüssel zu bemühen.
I asked what proposals have been put to the European Union.
Ich habe gefragt, welche Vorschläge der Europäischen Union unterbreitet wurden. Das haben wir gestern gefragt, viele Kollegen haben das gefragt und der Premierminister scheint absolut unfähig zu sein, eine Antwort zu geben. Jeder rationale Mensch würde deshalb annehmen, dass überhaupt keine Vorschläge gemacht wurden. Es gibt keine Antwort auf diese Frage.
And there is no answer to that question.
Boris Johnson kontert.
You don't negotiate in public and we are making substantial progress.
Man verhandelt nicht in der Öffentlichkeit und wir machen substanzielle Fortschritte, versichert Boris Johnson und greift Corbyn seinerseits an. Der Brexit sei im März verschoben worden, im April verschoben worden und nun wolle Corbyn ihn ohne jeden Grund wieder verschieben. Dann geht Johnson auf Corbyns Warnung ein, dass Großbritannien durch einen No-Deal-Brexit in die Abhängigkeit der USA geraten werde. Der Premier deutet auf Corbyn und ruft:
I know he's worried about free trade deals with America, but there's only one chlorinated chicken that I can see in this house and he's on that bench.
Ich weiß, dass er Angst vor Freihandelsabkommen mit den USA hat, aber es gibt nur ein Chlorhühnchen, das ich in diesem Haus sehe, und das sitzt da auf der Bank.
Und zwar auf der anderen Seite des schweren Tisches, der im britischen Unterhaus das Regierungs- vom Oppositionslager trennt und über den hinweg Premierminister Boris Johnson den Oppositionsführer Jeremy Corbyn als Chlorhühnchen titulierte. Eine durchaus nicht ungewöhnliche Wortwahl in einem Parlament, in dem ja besonders häufig, besonders laut und wahrscheinlich auch besonders gern gegrölt, gejohlt und gepoltert wird. Die Mutter aller Parlamente bewies in den vergangenen Tagen mal wieder ihre Lebendigkeit und ihren Sinn fürs Theatralische, schrieb gestern die Frankfurter Rundschau. Diese bemerkenswerte Bühne mit ihren Akteuren im Vorder- und ihren Kulissen im Hintergrund wollen wir jetzt genauer erkunden. Und dabei hilft uns Professor Gerhard Dannemann, Professor für englisches Recht und britische Wirtschaft und Politik und Leiter des Großbritannien-Zentrums an der Humboldt-Universität Berlin. Guten Abend.
Guten Abend.
Es klingt paradox, aber man kann ja nicht sagen, dass im britischen Unterhaus alle Abgeordneten einen Sitz haben. Im ganz wörtlichen Sinne haben sie nämlich keinen, denn es gibt im Unterhaus nicht genügend Plätze zum Sitzen. Das heißt, wenn alle anwesend sind, müssen sehr, sehr viele stehen. Wird das in Kauf genommen oder steckt da eine Absicht dahinter? Zum Beispiel die Überlegung, dass die Debatten intensiver werden, wenn im Parlament eine drangvolle Enge herrscht?
Ja, die Anzahl der Sitze ist gewachsen mit der britischen Bevölkerung und irgendwann war das Gebäude, waren diese Säle zu klein. Die beste Chance, das zu ändern, hätte sich im Zweiten Weltkrieg gegeben, als die deutsche Luftwaffe das Gebäude schwer beschädigt hat. Aber man hat damals beschlossen, das genauso aufzubauen, wie es vorher war. Der Effekt ist natürlich tatsächlich, dass es manchmal sehr gedrängt wird, dass Leute stehen müssen. Es gibt aber übrigens noch Sitzplätze oben auf der Galerie. Da darf man auch abstimmen als Abgeordneter, allerdings nicht sprechen.
Die Sitzordnung hat ja auch einen gewissen Effekt, die es im Unterhaus gibt. Da sitzen Regierungspartei und Opposition einander direkt gegenüber. Es gibt keine Regierungsbank abgetrennt vom übrigen Abgeordnetenbereich, wie wir das im Bundestag kennen. Zwei Schwertlängen Entfernung, habe ich gelesen, müssen liegen zwischen dem Regierungslager und dem Oppositionslager. Auf der anderen Seite dürfen sich die Abgeordneten, so nah sie beieinander sitzen, nicht direkt ansprechen, sondern nur auf dem Umweg über den Speaker und dann auch nicht mit Namen, sondern mit der Nennung des Wahlkreises. Steckt hinter der Sitzordnung zum einen und den Umgangsformen zum anderen ein wohlüberlegtes Ausbalancieren zwischen konfrontativer Nähe und zugleich friedensstiftender Distanz?
Die Konfrontation, die wird natürlich gefördert durch diese gegenüberliegenden Sitzbankreihen. Alle auf der einen Seite, alle auf der anderen Seite. Das ist von vornherein dann eben halt auch als ein Streitgespräch und nicht auf ein Miteinander eingelegt. Die Einbindung der gesamten Regierungsmannschaft in die Sitzreihe der Regierungspartei Frontbench, die vorderste Reihe, nimmt diese Distanz, die im Bundestag ist, wenn die Regierung da vorne sitzt. Das ist also tatsächlich dann eine Einheit, die der Opposition gegenübersteht. Psychologisch wird das sicher was ausmachen. Die anderen Sachen, ich glaube, das ist einfach mitgeschleppte Tradition und Geschichte, die man halt, weil man es immer so gemacht hat, tatsächlich auch so weiterbehält. Und das mit den Schwertlängen, ja, das ist nicht ganz falsch historisch, ob es wirklich so war, ist aber letztlich nicht nachgewiesen. Diese komische Anrede, dass man also niemanden direkt anreden darf, sondern nur über den Mr. Speaker verweisen darf auf die Honorable Member für Volksname des Wahlkreises, wirkt natürlich auf das deutsche Publikum recht skurril. Es hat sich eingebürgert. Man hält sich dran aus Tradition. Ob das den Diskussionsverlauf stark beeinflusst, ich würde das eher bezweifeln.
Wenn die Regierung zumindest räumlich quasi auf Augenhöhe mit der Opposition sitzt, als Regierung gar nicht abgehoben ist vom restlichen Parlament, dann entspricht das ja durchaus dieser engen personellen Verzahnung zwischen Regierungs- und Parlamentsmitgliedern. Die Minister, die Kabinettsmitglieder müssen ja auch alle Abgeordnete sein. Das heißt, so eine Gewaltenteilung, wie sie ja eigentlich sein sollte zwischen Exekutive und Legislative, die verschwimmt dann mehr oder weniger, oder?
Ja, im 19. Jahrhundert hat das mal ein Politologe, Walter Bagehot, beschrieben als eine Fusion von Regierung und Parlament. Die enge Verzahnung ist typisch für die Westminster-Demokratie. Sie wird dadurch vertieft, dass es nicht nur Minister und Staatssekretäre gibt, sondern darunter gibt es noch zwei weitere niederrangigere Regierungsmitarbeiter, sodass also zu jedem Zeitpunkt etwa 100 Abgeordnete der Regierung angehören, der Kabinettsdisziplin unterliegen, also nicht anders stimmen dürfen, als der Premierminister, die Premierministerin es vorgibt, sonst verlieren sie ihr Amt und dann bei jeder Fraktionssitzung dann schon mal 100 da sitzen, die auf jeden Fall die Regierungslinie verfolgen. Das ist ein Instrument dieser Fusion und das ist eine der Arten, wie die rechtlich große Macht des Parlaments faktisch eigentlich im Normalfall, vielleicht jetzt nicht gerade, die Macht des Premierministers ist.
Britische Parlamentsabgeordnete sollen ja ihre Reden frei halten, ohne Manuskript, ja sogar ohne Spickzettel. Wer das nicht kann, sieht natürlich alt aus im britischen Unterhaus. Gibt es da in den Parteien und Wahlkreisen eigentlich vorher eine Art von Auslese, dass nur rhetorisch wirklich Talentierte ins Parlament kommen?
Ach, es hilft auch, wenn man sich im Wahlkreis präsentiert, wenn man frei reden kann. So ganz streng wird diese Regel auch nicht eingehalten. Also wenn man genau hinguckt, sieht man da schon Vorlagen und Spickzettel. Was man nicht sieht, ist jemand, der ein Manuskript einfach so abliest. Und das Rhetorische spielt auch eine wichtige Rolle in der britischen Politik. Es hat Boris Johnson sicher sehr geholfen bei der Wahl innerhalb der konservativen Partei als neuer Anführer der Tories, dass er über ziemliche rhetorische Talente verfügt. Ob das dann ausreicht zum Regieren, ist natürlich eine andere Frage. Aber wir können sicher festhalten, dass im britischen Parlament die Kunst der freien Rede geschätzt und gepflegt wird.
Das haben wir ja gerade in den letzten Tagen besonders feststellen können. In der letzten Woche haben ja die meisten von uns schon gelernt, dass die Unterhausabgeordneten über alles Mögliche entscheiden dürfen, aber nicht darüber, wann sie arbeiten und wann sie Pause machen. So kann der Premierminister, eben genau Boris Johnson, sie in eine Zwangspause schicken. Und dass er das darf, das hat ihm ja gerade heute ein Gericht, der High Court in London, ausdrücklich bescheinigt. Außerdem haben wir in den letzten Tagen immer wieder gehört, dass das Unterhaus die Tagesordnung an sich gerissen habe, weil es offenbar nicht ohne weiteres selbst darüber bestimmen kann, über die Tagesordnung. Wie kommt das denn, dass ausgerechnet die Mutter aller Parlamente eine ganze Reihe wichtiger Befugnisse nicht hat?
Ja, das ist spannend. Also in gewisser Hinsicht ist dieses Unterhaus ein schlafender Riese. Theoretisch das mächtigste Parlament der Welt, weil es keine kodifizierte Verfassung wie das Grundgesetz oder die amerikanische oder die französische Verfassung gibt, die irgendwelche Schranken auferlegt. Es gilt der Grundsatz Supremacy of Parliament. Das Parlament kann jedes beliebige Gesetz erlassen, was es will. Es gibt auch kein Bundesverfassungsgericht, was es beschränkt. Es gibt keine Länderkammer, die Ärger macht. Und selbst das Oberhaus kann nicht mehr als ein Gesetzeswurf im schlimmsten Fall um ein Jahr verschieben. Und diese Macht wird eingegrenzt stark dadurch, dass das Parlament nicht seine eigene Tagesordnung bestimmt. Das ist das Vorrecht der Regierung, des Premierministers, festzulegen, was das Parlament wann diskutiert. Und damit hat die Regierung auch die komplette Macht darüber, welche Gesetze überhaupt beraten werden können. Und nur durch diesen Geschäftsordnungstrick, möchte man schon fast sagen, der Notfalldebatte, hat jetzt das Unterhaus die Initiative an sich gezogen und eben halt dieses Gesetz verabschiedet, das Boris Johnson dazu zwingen soll, den Austritt noch weiter zu verzögern. Daran sieht man den Machtkampf. Die Regierung tritt mit relativ guten Karten erstmal an, weil sie diese ganzen Befugnisse hat. Das Parlament sitzt am längeren Hebel. Wenn es lang genug wartet, kann es alles, was sich stört, aus dem Weg räumen durch ein Gesetz, was das anders regelt.
Würden Sie denn, Herr Professor Dannemann, vor dem Hintergrund der letzten Tage, Wochen und Monate etwas ändern wollen an dem, was das britische Unterhaus darf oder nicht darf, wenn Sie die parlamentarische Demokratie in Großbritannien stärken wollen? Scheint Ihnen da irgendetwas sinnvoll und geboten zu ändern?
Ja, ich würde jetzt erstmal abwarten, wie es tatsächlich ausgeht, ob das Parlament sich in dieser Krise bewährt, die britische Demokratie insgesamt. Es gab vorher schon Rufe danach, dass man vielleicht doch wie fast alle anderen Länder auf dieser Erde mit Ausnahme von Israel und Neuseeland eine kodifizierte, eine geschriebene Verfassung hat. Manchmal erscheint einem das sinnvoll, gerade bei diesem Recht der Regierung, das Parlament in Urlaub zu schicken. Die Rufe dürften lauter werden, wenn man merkt, dass an verschiedenen Ecken und Enden diese politische Verfassung, wo es keine harten Regeln gibt, die man durchsetzen kann, an ihre Grenzen stößt. Ob das so passiert, wann das so passiert, ist eine offene Frage. Aber die Brexit-Krise wird sicher die Rufe lauter werden lassen danach, dass die britische Verfassung auch kodifiziert wird.
Professor Gerhard Dannemann, Professor für englisches Recht und britische Wirtschaft und Politik und Leiter des Großbritannien-Zentrums an der Humboldt-Universität Berlin. Vielen Dank. So wie das britische Unterhaus als die Mutter aller Parlamente gilt, so gilt die Frankfurter Nationalversammlung, das Parlament in der Frankfurter Paulskirche, als die Wiege der deutschen Demokratie. Wobei allerdings die deutsche Demokratie als Regierungsform noch eine ganze Weile in der Wiege liegen blieb, erst viel später die ersten Gehversuche machte, dann schon sehr bald ins Stolpern geriet und viele Jahre lang am Boden lag. Die Ungeduld, mit Hilfe der Frankfurter Nationalversammlung einer parlamentarischen Demokratie in Deutschland näher zu kommen, diese Ungeduld spricht gerade auch aus dem folgenden Gedicht des Revolutionärs Georg Herwig.
Zu Frankfurt an dem Main, da liegt der Weisenstein. Drum haben wir gebeten, Moses und die Propheten, Präsident und Sekretäre, ob er zu finden wäre im Parla, Parla, Parlament, das Reden nimmt kein End. Zu Frankfurt an dem Main, uns soll geholfen sein. Man wird die Republiken im Mutterleib ersticken und Wassermann und Welker beglücken Deutschlands Völker. Im Parla, Parla, Parlament, das Reden nimmt kein End. Zu Frankfurt an dem Main, bald zieht der Kaiser ein. Schon träuft der Gnade Manna, ihr Knechte Hosianna. Matti, der Held, Minister, wie jubeln die Philister. Im Parla, Parla, Parlament, das Reden nimmt kein End. Zu Frankfurt an dem Main, die Wäsche wird nicht rein. Sie bürsten und sie bürsten, die Fürsten bleiben Fürsten, die Mohren bleiben Mohren, trotz allen Professoren. Im Parla, Parla, Parlament, das Reden nimmt kein End. Zu Frankfurt an dem Main, so schlagt der Teufel drein. Die Welt, sie steht in Flammen, sie sitzen noch beisammen. Dem König Schach, ihr Bauern, wie lange soll es dauern? Das Parla, Parla, Parlament, o Volk, mach ihm ein End.
So dichtete der Revolutionär Georg Herwegh im Juli 1848. Und wir merken daran, dass der Ruf von Parlamenten bzw. der Ruf, den Parlamente genießen, leider nicht immer der beste ist. Wer hat das Wort? Eine kleine Parlamentsstunde, der Tag in HR2 Kultur. Und zu unserer kleinen Parlamentsstunde gehören natürlich auch die Geburtsstunden der ältesten Parlamente in Europa. Über sie erfahren wir jetzt mehr von meinem Kollegen Thorsten Schweinhardt. In zwei europäische Länder wird er uns mitnehmen. Zunächst erneut nach Großbritannien, wo wir die Ursprünge jenes heutigen Parlaments kennenlernen werden, über das wir vorhin schon ausführlich gesprochen haben. Und anschließend geht es in ein Land, dessen Parlament wahrscheinlich noch älter ist als das britische. Aber vor der Großmutter aller Parlamente ist jetzt erstmal die Mutter wieder an der Reihe.
Im Grunde verdankt Großbritannien sein Parlament dem wohl unfähigsten König, der jemals auf dem englischen Thron saß. John Plantagenet, Bruder des großen Richard Löwenherz und ab 1199 dessen Nachfolger als König. Von der Strahlkraft seines Bruders hatte John leider gar nichts abbekommen. Militärisch war er eine Niete. Bei den Franzosen hieß er nur John Weichschwert. Und in der Politik bestand seine bevorzugte Strategie darin, Personen, die ihm nicht passten, im Kerker verhungern zu lassen. Im Jahr 1215 hatten die englischen Lords endgültig die Nase voll. Sie rebellierten gegen ihren König und zwangen ihn, ein Dokument zu unterschreiben, das die gegenseitigen Rechte und Pflichten von König und Adel festschrieb, die Magna Carta. Vor allem war in dieser Urkunde geregelt, bei welchen Entscheidungen der König die Zustimmung seiner Lords einholen musste. Das bedeutete die Geburtsstunde des englischen Parlaments. John dachte natürlich nicht daran, seine unumschränkte Macht beschneiden zu lassen. Noch im selben Jahr ließ er die Magna Carta vom Papst für null und nichtig erklären. Es kam darüber zum Bürgerkrieg, nach dessen Ende und Johns Tod wurde die Magna Carta schließlich anerkannt. In den folgenden Jahrhunderten veränderten sich Zusammensetzung und Machtbefugnisse des Parlaments immer wieder. Von einem Beraterkreis, den der König je nach Laune und Bedarf einberufen konnte oder auch nicht, entwickelte sich das Parlament immer mehr zu einer Versammlung selbstbewusster Lords, die zunehmend unabhängig vom König tagten, Entscheidungen trafen und Forderungen stellten. Selbstbewusst waren auch die Nordmänner, die ab dem 9. Jahrhundert das damals noch menschenleere Island besiedelten. Ihre Häuptlinge nannten sich Goden und teilten die Insel in Godentümer auf, kleine Herrschaftsgebiete mit lokalen Ratsversammlungen, auf denen Streitigkeiten geschlichtet und Recht gesprochen wurde. Irgendwann im frühen 10. Jahrhundert setzte sich unter den Goden die Einsicht durch, dass die Isländer einen zentralen Versammlungsort brauchten. Ein solcher Ort fand sich im Tal von Thingvellir. Ein Ort mit idealen Bedingungen, erklärt der isländische Historiker Jonas Christiansson.
Dieser Ort liegt genau in der Mitte unseres Landes. Die Natur an diesem Ort bietet viele natürliche Vorteile für eine große Thingversammlung. Hier können die Besucher des Althing ihre Zelte und Buden aufschlagen.
Ein Open-Air-Parlament zwischen Lava und Vulkanen. Im Jahr 930 tagte das erste Althing. Thing bedeutet Versammlung. Zur Sommersonnenwende versammelten sich die Goden mit ihren Delegationen um den Gesetzesfelsen. Zuvor waren Männer in die alte Heimat Norwegen gereist, um die dortigen Gesetze auswendig zu lernen. Nach dem Vorbild dieser Gesetze gab das Alting allen Bewohnern Islands ein gemeinsames Recht. Das Alting ist das älteste Parlament eines unabhängigen Staates in Europa. Ohne es zu wissen, begründeten die Goden damals eine demokratische Tradition, die bis in die Gegenwart reicht, sagt der ehemalige isländische Präsident Ólafur Ragnar Grímsson.
So much of our European identity is dominated by the violent and military and forceful past of Europe.
Die europäische Identität ist größtenteils von Gewalt, Kriegen und militärischer Machtentfaltung gekennzeichnet, die fast die ganze Vergangenheit des Kontinents durchzog. Aber hier in Island gab es, abseits vom alten Rom und den großen griechischen Philosophen, schon im frühen Mittelalter ausführliche Bücher über eine wirklich demokratische Kultur und ein hochentwickeltes Rechtssystem. Diese Tradition hat sich bis heute gehalten. Unser Parlament existierte fast durchgängig bis in die Neuzeit. Ich glaube, unser ganzes modernes politisches Bewusstsein ist von dieser Tradition geprägt.
Island und seine mehr als tausendjährige Parlamentstradition, die damit älter wäre als die britische. Die parlamentarischen Ursprünge beider Länder hat uns gerade mein Kollege Thorsten Schweinhardt beschrieben. Professor Willibald Steinmetz ist Professor für allgemeine Geschichte unter besonderer Berücksichtigung der historischen Politikforschung an der Universität Bielefeld. Er forscht unter anderem zu Sprache und politischem Handeln in wechselnden institutionellen Ordnungen und damit auch zum Reden und Handeln in Parlamenten. Guten Abend.
Guten Abend.
Ihr besonderes Augenmerk, Herr Professor Steinmetz, gilt dem 18. und dem 19. Jahrhundert, also einer Zeit, in der die demokratische Staatsform in Europa, sagen wir mal, auf dem Vormarsch war, es aber in den meisten Staaten noch keine Demokratie als politisches System gab. Welche Entwicklungsstufe hatten denn die Parlamente in dieser Zeit erreicht? Mit welcher Art von Parlamenten hat man es da zu tun?
Ja, zunächst mal muss man sagen, dass Großbritannien in dieser Zeit im 18. Jahrhundert und im frühen 19. Jahrhundert noch eine Ausnahme in Europa ist, in dem Sinne, dass es ein Parlament besaß, ein Zweikammerparlament, Oberhaus und Unterhaus, was sich nach dieser glorreichen Revolution von 1688 allmählich alle Rechte erkämpft hat. Regelmäßige Einberufung, Wahlen, feste Sitzungsperioden, vor allen Dingen das jährliche Budget, die Verabschiedung des Budgetrechts. Also das ist sozusagen, das Geld ist der entscheidende Hebel. Natürlich also ohne Zustimmung des Parlaments kein Geld, keine zusätzlichen Steuern und Gesetzgebung. Das heißt, das sind die entscheidenden Machtbefugnisse, die das Parlament, das britische Parlament, sich im Laufe des 18. Jahrhunderts immer weiter erobert hat. Was das britische Parlament auch kennzeichnet, ist ein regelmäßiger Wechsel zwischen Regierung und Opposition. Das war ein langer Lernprozess, dass man die Rechte der Opposition akzeptiert, dass man eine Geschäftsordnung hat, die auch der Opposition Rederecht gibt. Also das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Also das sind alles Dinge, die sich im 18. Jahrhundert in Großbritannien herausgebildet haben und schließlich am Ende des 18. Jahrhunderts die Regierungsbildung, die Abhängigkeit der Regierung vom der Parlamentsmehrheit, die Tatsache, dass der König nicht gegen das Parlament eine Regierung bilden kann. Das ist etwas, was sich am Ende des 18. Jahrhunderts, wo nochmal ein König Georg III. Versucht hat, gegen das Parlament eine Regierung zu halten, damit gescheitert ist. Und seitdem sind die Könige und die Königinnen in England auf eine zeremonielle Rolle zurückgedrängt, wie man das ja jetzt auch bei Elisabeth II. Gesehen hat, die gegen den Wunsch von Boris Johnson nichts ausrichten kann. Das ist also jetzt eine Konvention. Also das ist eine absolute Ausnahme in Europa, dass im 18. und im frühen 19. Jahrhundert und erst im Laufe der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts kommt es zu so etwas wie Parlamenten, auch in Deutschland und in anderen kontinentaleuropäischen Staaten, natürlich mit einem Vorlauf in Frankreich nach der Französischen Revolution. Dazu kann ich natürlich nun auch noch einiges sagen, wie das aussah.
War das deutlich schwieriger offenbar in diesen anderen Ländern als in Großbritannien? Welche Voraussetzungen mussten denn da geschaffen werden, die vorher noch nicht da gewesen sind in anderen europäischen Ländern, damit Parlamente dort eine ähnlich starke Stellung bekommen konnten?
Es ist nun so, dass es traditionell in den kontinentaleuropäischen Staaten, in vielen kontinentaleuropäischen Staaten Ständeversammlungen gab. Ständeversammlungen, die mit den Monarchen Verhandlungen führten, auch über neue Bewilligungen von Steuern oder Geldmittel für Krieg oder Ähnliches. Im Laufe des 17. und 18. Jahrhunderts ist es allerdings vielen Monarchen in Europa gelungen, diese Ständeversammlung immer weiter zurückzudrängen. Der Absolutismus als Regierungsform ist zwar nie so in der Reihenform Form, wie man sich das so gewöhnlich vorstellt, verwirklicht worden, aber eben doch so weit, dass die Ständeversammlungen immer weiter an den Rand gedrängt wurden. Und Anfang des 19. Jahrhunderts hat es eben in vielen europäischen Ländern und letztlich auch vorher in Frankreich den Versuch gegeben, diese Ständetradition wiederzubeleben. Und daraus sind dann aber modernere Einrichtungen geworden, paradigmatisch in Frankreich durch die Revolution. Was nötig war, waren im Grunde genommen Revolutionen und meistens ein Staatsbankrott. Die Auslöser der französischen Revolution, die Tatsache, dass der König die Generalstände, die seit 1614 nicht mehr einberufen waren, 1789 dann wieder einberufen hat, war eben, dass kein Geld, dass der Staatsbankrott da war und er Geld brauchte. Und das ging sozusagen dann nur mit Zustimmung dieser Generalstände, laut der alten französischen, auch ungeschriebenen, wie in Großbritannien, Verfassung.
Wie schnell ist denn, Herr Professor Steinmetz, wie schnell ist denn dann die Öffentlichkeit, die außerparlamentarische Öffentlichkeit zu einer Bedeutung gelangt für die Wahrnehmung von Parlamenten?
Also in den revolutionären Momenten ist natürlich die Öffentlichkeit in mehrfacher Weise präsent. Sie ist präsent vor den Türen und dann später auch in den Revolutionen des 19. Jahrhunderts im Hause selbst, dadurch, dass sie zugelassen wird. Sie ist außerdem dadurch präsent, dass aus dem Parlament heraus die Parlamentsberichterstattung zunehmend offener wird. Das ist aber auch nicht selbstverständlich. In Großbritannien hat es auch bis ans späte 18. Jahrhundert gedauert, bis das überhaupt erlaubt war, dass Berichte aus dem Parlament an die Öffentlichkeit gelangten. Da wurden also vorher nur so geheime Mitteilungen gemacht, die dann weitergegeben wurden. Aber eigentlich war das illegal. Erst gegen Ende des 18. Jahrhunderts hat sich das eingebürgert, dass überhaupt die Öffentlichkeit wusste, was im Parlament diskutiert wird. Und im 19. Jahrhundert wird das dann zunehmend Standard. Aber auch das ist etwas, was die Parlamente des 19. Jahrhunderts überall in Kontinentaleuropa sich auch erst erkämpfen mussten. Die regelmäßige Parlamentsberichterstattung, die ja eine Voraussetzung dafür ist, dass die Öffentlichkeit dann wieder in die Parlamente hineinwirken kann. Sie muss ja wissen, was dort diskutiert wird.
Professor Willibald Steinmetz, Professor für Allgemeine Geschichte unter besonderer Berücksichtigung der historischen Politikforschung an der Universität Bielefeld. Vielen Dank. Über das Parlament parlieren wir heute Abend, über seine verschiedenen nationalen Varianten, über seine Stärken und Schwächen. Es geht um den guten Ruf, den das Parlament zu verlieren hat, wenn es seine Stärken nicht ausspielen kann. Und es geht um den schlechten Ruf, in den es gerät, wenn seine Schwächen deutlicher zutage treten als seine Stärken. Was in einem solchen Falle passiert in der öffentlichen Wahrnehmung, das beschreibt Kurt Tucholsky, Zeitzeuge der Weimarer Republik, in seinem Gedicht »Das Parlament«. Und wenn Ihnen vielleicht nicht jeder Name und nicht jede Anspielung etwas sagt, dann wäre das dem Autor in diesem Fall vielleicht sogar egal.
Ob die Sozialisten in den Reichstag ziehen, ist ja ganz egal. Ob der Vater Wirt will nach links entfliehen oder ob er kuscht wegen Disziplin, ist ja ganz egal. Ob die Volkspartei mit den Schieleaugen einen hinmacht mitten ins Lokal und den Demokraten auf die Hühneraugen, ist ja ganz egal. Ist ja ganz egal. Ist ja ganz egal. Die Plakate kleben an den Mauern. Ist ja ganz egal. Mit dem Schmus für Städter und für Bauern. 12. Stunde soll die Schande dauern. Ist ja ganz egal. Kennt ihr jene, die dahinter sitzen und die Schnüre ziehen bei jeder Wahl? Ob im Bockbiersaal die Propagandafritzen sich halb heiser brüllen und dabei Bäche schwitzen? Ist ja ganz egal. Ist ja ganz egal. Ist ja ganz egal. Ob die Funktionäre ganz und gar verrosten? Ist ja ganz egal. Ob der schöne Rudi den Ministerposten endlich kriegt? Das wird nicht billig kosten. Ist ja ganz egal. Dein Geschick, Deutschland, machen Industrien, Banken und die Schifffahrtskompanien. Welch ein Bumstheater ist die Wahl. Reg dich auf und reg dich ab im Grimme. Wähle, wähle. Doch des Volkes Stimme ist ja ganz egal. Ist ja ganz egal. Ist ja ganz egal.
Wer hat das Wort? Eine kleine Parlamentsstunde, der Tag in HR2 Kultur. Das Wort haben nicht nur die einzelnen Abgeordneten innerhalb des Parlaments, sondern das Wort, ja sogar das letzte Wort, hat das Parlament insgesamt, wenn es um die Gesetzgebung geht. Wie wortmächtig unser Parlament, der Bundestag, in dieser Hinsicht ist und wie ernst die Worte sind, die er mit seinem Gegenüber der Regierung redet, das beobachtet in Berlin unsere Hauptstadtkorrespondentin Katrin Schirner.
Kein Gesetz kommt aus dem Parlament heraus, wie es eingebracht worden ist. Diese Strucksche Regel, benannt nach dem SPD-Politiker Peter Struck, zeigt viel vom Selbstverständnis des Deutschen Bundestages. Die Abgeordneten sind keine Erfüllungsgehilfen der Regierung. Doch manchmal stößt der Kontrollauftrag des Bundestages an Grenzen. In der Zeit der Euro-Krise etwa sollte manchmal innerhalb weniger Stunden über milliardenschwere Rettungspakete entschieden werden. Als das Bundeswehrmandat für den Tornado-Einsatz in Syrien in Rekordzeit durchs Parlament gepeitscht werden sollte, platzte der Grünen-Politikerin Britta Hasselmann der Kragen.
Wir sind doch selbstbewusste Abgeordnete. Wir wollen doch in Ruhe sagen können, wir haben das zu verantworten und sorgfältig geprüft. Verdammt nochmal.
Apropos Bundeswehr. Auslandseinsätze sind nur mit Zustimmung des Bundestages erlaubt. Seit 2005 gilt das sogenannte Parlamentsbeteiligungsgesetz, ein starkes Recht für den Deutschen Bundestag. Mit sogenannten kleinen Anfragen kann die Opposition die Regierung kontrollieren und Debatten anstoßen. Oft geht es da um Dinge, die die Regierung lieber nicht diskutieren würde, Fragen zum Geheimdienst beispielsweise. Die linke Innenpolitikerin Ulla Jeltke ist eine fleißige Nutzerin der kleinen Anfragen und stolz darauf.
Ich kann Ihnen sagen, dass ich im Innenministerium schon als die Nervensäge bekannt bin.
Der Untersuchungsausschuss ist das ganz große Besteck der parlamentarischen Kontrolle. Um ihn einzuberufen, muss mindestens ein Viertel der Abgeordneten dafür stimmen. Wobei das Kontrollrecht der Abgeordneten auch Schwächen hat. Im NSA-Untersuchungsausschuss zur Abhöraffäre des amerikanischen Geheimdienstes waren viele Dokumente nur geschwärzt einsehbar. Ein Unding, wie der damalige Bundestagspräsident Norbert Lammert befand.
Es kann nicht wirklich ausreichen, dass ein Ausschuss sich auf die Einstufung von Dokumenten von Regierungsinstitutionen, von Behörden, Ministerien einlassen und damit zufrieden geben muss.
Lammert setzte sich in seiner Zeit als Bundestagspräsident immer vehement für die Stärkung des Parlaments ein. So freute er sich besonders, dass der Bundestag das Recht erstritt, der Bundeskanzlerin viermal im Jahr in einer Regierungsbefragung auf den Zahn zu fühlen. Im Sommer 2018 war es soweit.
Ein kleiner Schritt für die Menschheit, aber ein vergleichsweise großer Schritt für den deutschen Parlamentarismus.
Wobei auch diese Fragerunde natürliche Grenzen hat, denn Angela Merkel war schon nach einer Stunde wieder erlöst.
Es ist halt zu Ende. Ich komme ja wieder.
So nett und entspannt geht es im britischen Unterhaus derzeit nicht zu. Regierungschef Boris Johnson will das Parlament einfach in den Urlaub schicken. In Deutschland wäre das unmöglich. Der Bundestag ist nämlich für die Einberufung seiner Sitzungen selbst zuständig. Das regelt die Geschäftsordnung des Bundestages. Auch das ein Ausdruck des parlamentarischen Selbstbewusstseins. An eben das appelliert auch der amtierende Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble. Trotz hitziger Debatten und manch scharfer Worte sollten die Abgeordneten immer im Kopf behalten:
Was wir hier sagen und wie wir uns verhalten, hat Folgen auch für die öffentliche Debatte in unserer Gesellschaft. Wir müssen Maß halten, um unser politisches und gesellschaftliches Klima nicht zu vergiften. Zum Wohle des deutschen Volkes, das zu vertreten wir beauftragt sind.
Das sagt Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble. Was aus dem Bundestag heraus in die außerparlamentarische Öffentlichkeit dringt, ist aber nicht nur das, was die Abgeordneten sagen, sondern immer wieder, vielleicht sogar immer öfter, erfährt die Öffentlichkeit auch, was Abgeordnete gefragt und welche Antwort sie darauf von der Regierung bekommen haben. Unsere Hauptstadtkorrespondentin Katrin Schirner hat ja in ihrem Bericht auch die sogenannten kleinen Anfragen erwähnt. Und für die interessiert sich auch Anna Biselli, Redakteurin bei Netzpolitik.org, einer Nachrichtenwebsite zu digitalen Freiheitsrechten und anderen netzpolitischen Themen. Sie ist regelmäßige Nutzerin einer Website mit dem Namen kleineanfragen.de. In absehbarer Zeit wird man allerdings sagen müssen, sie war Nutzerin dieser Website, denn inzwischen wird die Seite nicht mehr aktualisiert und im nächsten Jahr soll sie eingestellt werden. Und daraufhin hat Anna Biselli einen Nachruf auf sie verfasst. Guten Abend, Frau Biselli.
Guten Abend.
Kleineanfragen.de hat aus dem Bundestag und den Länderparlamenten regelmäßig kleine Anfragen von Abgeordneten und die dazugehörigen Antworten der jeweiligen Regierung zusammengetragen und für alle lesbar ins Netz gestellt. Für viele von uns klingt ein solches Angebot vielleicht nicht auf Anhieb verlockend. Was hat Sie denn veranlasst, das nahende Ende dieser Plattform mit einem Nachruf zu würdigen?
Zum einen habe ich die Plattform eben beruflich genutzt, weil ich bin ja Journalistin und suche eben immer nach Informationen zu bestimmten Themen. Habe aber dann auch gemerkt, dass viele der Anfragen auch ja einen gewissen Unterhaltungswert haben. Das heißt, dass ein FDP-Politiker aus Hamburg jetzt sagt, irgendwie, was ist eigentlich mit dem kühlen Alsterwasser und dem gleichnamigen Schiff oder wie geht es den gentrifizierten Wasserfledermäusen in Berlin? Und dann fängt man dann an, eben sich so ein bisschen durch diese Plattform zu scrollen. Und der Unterschied von dieser Plattform zu den, sag ich mal, Ländersystemen, die gibt es ja auch, ist eben, dass es einfach ist. Es ist durchsuchbar. Ich kann gucken, okay, ich will jetzt sehen, was die Abgeordneten in allen Bundesländern zu zum Beispiel Breitbandausbau gefragt haben. Und dann lässt sich eben schnell schauen, wonach man sich interessiert.
Nun entscheiden ja die einzelnen Abgeordneten bzw. die Fraktionen selbst, welche Anfrage sie an die Regierung richten. Sind da Abgeordnete bestimmter Fraktionen aktiver als Abgeordnete anderer Fraktionen?
Ja, das auf jeden Fall. Und vor allem unterscheiden sich ja auch die Themen, nach denen Menschen fragen. Das heißt, man hat klar zum Beispiel AfD-Abgeordnete, die oft Dinge zu Migration fragen, die aber auch oft tendenziöse Fragen stellen, wie zum Beispiel, was ist denn der Einfluss von Angela Merkels Geschlecht auf ihre lange Amtszeit? Und dann gibt es Abgeordnete, die fragen immer wieder dieselben Dinge in regelmäßigen Abständen. Es gibt eine Abgeordnete der Linken, die fragt zum Beispiel sehr regelmäßig nach ergänzenden Infos zur Asylstatistik. Und generell kann man sagen, dass gerade die Linken im Bundestag sehr aktiv sind, Anfragen zu stellen, die Grünen aber auch. Und dadurch, dass man gerade so viele Oppositionsparteien hat, dass es sehr, sehr viele Anfragen geworden sind im Allgemeinen.
Was steckt denn nach Ihrem Eindruck häufiger hinter parlamentarischen Anfragen? Unvoreingenommenes Interesse an der Sache oder die Absicht, die Regierung öffentlich vorzuführen, sie zu zwingen, ihre Defizite offenzulegen?
Na, die Funktion von kleinen Anfragen ist es ja, die Regierung in einer gewissen Art und Weise zu kontrollieren und eben Informationen an die Öffentlichkeit zu bringen. Und es gibt ja unterschiedliche Anfragen. Es gibt eben, wie ich schon gesagt habe, die regelmäßig passieren. Das heißt auch, man fragt alle halbe Jahre, wie oft wurden Telefone überwacht. Und es gibt die aufgrund von akuten Anlässen gestellt werden. Ein Beispiel dafür ist, dass es ging ja vor ein paar Monaten die Meldung rum, dass die Innenminister sogenannte Smart-Home-Geräte wie Amazon Echo abhören wollen. Und da kann dann eben nochmal nachgefragt werden, was eben eigentlich hinter dieser Aussage steckt und ob das so stimmt. Und ganz oft ist es natürlich auch, in seinem Politikbereich Informationen zu sammeln, um dann mit diesen Informationen auch Politik machen zu können, natürlich.
Wie schon erwähnt, parlamentarische Anfragen und insbesondere auch die Antworten auf diese Anfragen gelangen immer häufiger in die Öffentlichkeit. Wie gut eignen sich solche Anfragen und die Antworten, Themen zu setzen und damit öffentliche Debatten und vielleicht sogar die politische Agenda zu bestimmen?
Die sind sehr gut geeignet und ich glaube, sehr viele Medienberichte, bei denen zum Beispiel steht, so, wir haben jetzt so und so viele Rechtsextremisten in Deutschland, basieren ja eben auf diesen kleinen Anfragen. Das steht dann nicht immer explizit drin, aber ganz oft, wenn man eine Meldung über ein Thema hat, zum Beispiel so und so viel Prozent von Deutschland sind noch ein Funkloch, ganz oft basiert das eben auf genau solchen kleinen Anfragen. Und die sind ja eigentlich öffentlich, das heißt, jeder kann sie sehen, aber es ist eben eine ganze Menge Arbeit, die aufzubereiten. Zum Beispiel, wenn ich wissen will, wie ist eben der Breitbandausbau in Deutschland, wo habe ich wie schnell das Internet, dann kann ich mich natürlich durch diese ewigen Tabellen klicken, die dann in so einer Anfrage drin sind. Aber letztlich liegt es ja an Journalisten, das aufzubereiten und an Politikern eben, das dann für ihre Politik einzusetzen.
Könnten Sie und die anderen Mitglieder von Netzpolitik.org sich dann vorstellen, ein Nachfolgeportal zu kleineanfragen.de ins Leben zu rufen?
Kleineanfragen.de ist ja nicht daran gescheitert, dass die Person, die das gemacht hat, keine Lust mehr hatte, sondern Kleineanfragen.de ist daran gescheitert, dass die Parlamente es nicht geschafft haben, einheitliche Datenformate zu bekommen. Das heißt, immer wieder haben sich die URLs geändert, hinter denen die Anfragen zu finden waren, und dann waren die alten URLs nicht mehr gültig. Und immer wieder haben sich die Formate umgestellt, dass man das Programm, das die automatisch so gesammelt hat, immer wieder umstellen musste. Und deshalb ist es auch eigentlich eine Forderung an die Landesparlamente und an den Bundestag, das so zu vereinheitlichen, dass man so ein Portal vielleicht irgendwann gar nicht mehr braucht, weil es aus den Portalen selbst heraus schon möglich ist, das einfach und unkompliziert verfügbar zu machen.
Anna Biselli, Redakteurin bei Netzpolitik.org, einer Nachrichtenwebsite zu digitalen Freiheitsrechten und anderen netzpolitischen Themen über die sogenannten kleinen Anfragen im Bundestag und was man aus ihnen und aus den Antworten der Regierung erfährt über die Arbeit von Parlament und Regierung. Vielen Dank.
Die Regierung spricht zum Parlamente in dem angenehmsten Säuselton, wenn sie gleich die Meinung bitter trennte, trotz des Widerspruches und obschon. Angegriffene Exzellenzen lächeln wehmutsvoll in ihrem Seelenschmerz, doch kein Sturm erhebt sich, nur ein
Fächeln leisen Unmuts wehet durch das Herz. Hie und da durchbricht Natur die Schranken, welche die Gesittung uns gesetzt. Es geraten Formen in das Wanken, die man sonst nicht ohne Scheu verletzt. Der Naturlaut mag er uns empören, aber eines ist er: er ist wahr. Und indem wir ihn erschrocken hören, wird uns doch die echte Meinung klar. So als Daimling stritt für seinen König, derb und drohend und soldatisch barsch, ja, da sah man, kriegen sie zu wenig, treten sie dem Reichstag in den Rücken.
Der Blick von Ludwig Thoma, Zeitzeuge des Deutschen Kaiserreiches und der ersten Jahre der Weimarer Republik, auf das Parlament, das er kannte, den Reichstag. Wer hat das Wort? Eine kleine Parlamentsstunde. Das ist heute der Tag in HR2 Kultur. Am Vorabend eines wichtigen Jubiläums. Denn morgen, vor genau 70 Jahren, am 7. September 1949, konstituierte sich der erste Deutsche Bundestag in der damaligen Bundeshauptstadt Bonn. Und diesen Tag lässt uns Birgit Schmeitzner aus unserem heutigen Hauptstadtstudio in Berlin jetzt noch einmal miterleben.
Es ist die Geburtsstunde des neuen deutschen Staates. Am 7. September vor 70 Jahren kommt zunächst der Bundesrat das erste Mal zusammen, anschließend der Bundestag. In der umgebauten Turnhalle der Pädagogischen Akademie in Bonn nehmen 410 Abgeordnete auf Eichenholzstühlen Platz. Die Sitzung beginnt mit Musik, Beethovens Ouvertüre, Weihe des Hauses. Die erste Rede gebührt dem Alterspräsidenten Paul Löbe.
Nach einem alten Gebrauch wird die erste Sitzung eines neuen Parlaments eröffnet durch das an Jahren älteste Mitglied des Hauses. Ich bin geboren am 14. Dezember 1875.
Und zwar in Schlesien als Sohn eines Tischlers. Paul Löbe ist ein Politiker der Weimarer Republik, 13 Jahre lang Abgeordneter im Reichstag und dessen Präsident, bis die NSDAP stärkste Kraft ist, er von Hermann Göring verdrängt wird und die Politik aufgeben muss. Jetzt ist er zurück. Löbe hat an der Verfassung mitgearbeitet und er vertritt Berlin in der ersten frei gewählten deutschen Volksvertretung nach dem NS-Regime.
Was erhofft sich das deutsche Volk von der Arbeit des Bundestages? Dass wir eine stabile Regierung, eine gesunde Wirtschaft, eine neue soziale Ordnung in einem gesicherten Privatleben aufrichten, unser Vaterland einer neuen Blüte und Wohlstand entgegenführen.
Löbes Wunsch für Deutschland, dass es ein aufrichtiger, von gutem Willen erfüllter Teil eines geeinten Europas sein möge. Zum ersten Präsidenten des Deutschen Bundestages wird Erich Köhler gewählt. Ein Mitbegründer der CDU, der schnell in den Führungszirkel der Partei um Konrad Adenauer aufgestiegen ist. Der Volkswirt Köhler stammt aus Erfurt, einer Stadt in der sowjetischen Besatzungszone, die einen Monat später offiziell zur DDR werden sollte. In seiner Rede schwenkt das mit.
Noch sind wir nicht ein Parlament Gesamtdeutschlands. Und so richtet sich in uns diese Stunde unser Gedenken an die 20 Millionen Menschen, denen noch der Beitritt zur Bundesrepublik Deutschland de jure und de facto zurzeit offen steht.
Es sollte gut 40 Jahre dauern, bis die Mauer fiel, sich Deutschland wieder vereinigte und in Bonn das erste gesamtdeutsche Parlament entstand. Und 50 Jahre, bis das Parlament zurückzog vom Rhein an die Spree, vom oft als Bundesdorf belächelten Bonn nach Berlin in den altehrwürdigen, aber modern umgebauten Reichstag. Bei der ersten Sitzung dort im April 1999 ging es musikalisch etwas lockerer zu. Ein Bläserensemble vertrieb den Abgeordneten die Wartezeit auf den Beginn der Sitzung.
Seitdem sind auch schon wieder 20 Jahre vergangen und so wird es morgen 70 Jahre her sein, dass sich der Deutsche Bundestag, das Parlament der Bundesrepublik Deutschland, zum allerersten Mal konstituierte. Dr. Benjamin Höhne, Politologe am Institut für Parlamentarismusforschung in Berlin, guten Abend.
Guten Abend, Herr Glab.
Die Kollegin Birgit Schmeitzner hat diesen Tag morgen vor 70 Jahren eben als die Geburtsstunde des neuen deutschen Staates bezeichnet. Damals nach der Nazi-Herrschaft und dem Zweiten Weltkrieg hatte man ja bei diesem Neuanfang die Chance, die besten und die schlechtesten Erfahrungen, die man bis dahin mit Parlamenten gemacht hatte, zu nutzen, um aus dem Bundestag ein Parlament mit möglichst guten Voraussetzungen zu machen. Ist das gelungen?
Ich glaube, wenn wir zurückblicken, dann kann man schon sagen, dass das gelungen ist an dem, was wir ja eben auch gehört haben, was die Ziele waren. Die waren ja sehr auf den Output ausgerichtet, also neue demokratische Strukturen, wirtschaftliche Entwicklung und so weiter und so fort. Und da blickt man, glaube ich, schon auf eine erfolgreiche Vergangenheit zurück. Aber es ist auch Druck hinzugekommen. Die Demokratie steht heute vor vielen neuen Herausforderungen.
In diesen Tagen hören wir ja sehr viel aus dem britischen Parlament, dem Unterhaus. Und manche von uns vergleichen dann vielleicht auch beide Parlamente miteinander, das Unterhaus und den Bundestag. Und Leute, die etwas davon verstehen, weisen in diesem Zusammenhang gerne darauf hin, dass das Unterhaus ein Redeparlament sei und der Bundestag ein Arbeitsparlament. Was zeichnet denn den einen und was zeichnet den anderen Parlamentstyp aus?
Ja, in der Tat, das ist eine einflussreiche Klassifikation, die auf Weber zurückgeht, auf Max Weber zurückgeht und stellt bestimmte Parlamentsfunktionen in den Vordergrund. Sie haben Beispiele genannt. Deutschland kann man auch sagen, neigt zum Arbeitsparlament, hat aber auch Anteil eines Redeparlaments. Und früh fand diese Unterscheidung aber auch ihre Kritik, weil, und das ist einleuchtend, diese Terminologie ein wenig in die Irre führt. Denn es gibt ja kein Parlament, in dem nur politische Reden gehalten würden und keines, in dem nur Fraktions- oder Ausschussarbeit geleistet wird. Aber zurückzukommen zum Ausgangspunkt, es soll damit eben gezeigt werden, inwieweit welche Funktion für dieses Parlament im Vordergrund steht.
In Großbritannien gibt es, wie schon in der Sendung erwähnt, eine starke personelle Verschränkung zwischen Parlament und Regierung. Kabinettsmitglieder sind immer auch Abgeordnete. Auch in Deutschland ist das sehr oft der Fall. Wie sehr schadet so etwas der Gewaltenteilung zwischen Parlament und Regierung?
Ja, gute Frage. Und gerade bei diesem Punkt ist sehr viel gefährliches Unwissen im Umlauf, ist mein Eindruck. Weil wichtiger ist, wenn man über die Parlamentsfunktionen spricht, dass man sich erstmal klar macht, wie ist dieses Parlament in das demokratische System eingebettet. Und dann sollte man eben damit anfangen und sagen, es gibt die parlamentarische Demokratie und die präsidentielle Demokratie, wie in den USA. Und der parlamentarischen Demokratie, wie Großbritannien und Deutschland, ist es nun mal so, dass die Regierung aus dem Parlament hervorgeht. Das heißt, es gibt da das Kriterium der Abberufbarkeit. Das Parlament kann die Regierung auch jederzeit aus politischen Gründen wieder abberufen. Und das ist eben etwas, was in den USA im präsidentiellen Regierungssystem so nicht der Fall ist. Da wird der Präsident, der Regierungschef, wenn man so möchte, direkt gewählt. Und daraus ergeben sich dann auch wieder unterschiedliche Parlamentsfunktionen, Parlamentsspezifika, wie zum Beispiel die Notwendigkeit zur Fraktionsgeschlossenheit in parlamentarischen Demokratien oder eben auch die Kompatibilität zwischen einem Abgeordnetenmandat und zugleich der Zugehörigkeit zur Regierung, was Sie angesprochen haben, und ja gerade für Großbritannien sehr, sehr typisch ist. Das heißt, viele Abgeordnete sind dort auch Teil der Regierung, der Exekutive.
Wir reden heute Abend über Parlamente in Demokratien, sei es im parlamentarischen, sei es in präsidentiellen, aber auch in Diktaturen kann es Parlamente geben. Da ist es dann wahrscheinlich so, dass die Regierung, um es mit den Worten des ehemaligen Bundestagspräsidenten Norbert Lammer zu sagen, dass die Regierung sich ein Parlament hält. Wozu macht sie das denn in einer Diktatur?
Ja, in der Tat. Also politische Macht wird man dort nicht finden. Man gibt sich oder kann sich zum einen die Fassade einer demokratischen Mitwirkung geben und das hat dann vor allem die Funktion, dass politische Entscheidungen, die an anderer Stelle getroffen werden, breiter legitimiert werden sollen.
In unseren literarischen Ornamenten heute Abend ist ja immer wieder deutlich geworden, dass Parlamente nicht immer den besten Ruf haben. Sie sind schon als Quasselbude verspottet worden im Laufe ihrer Geschichte und die Gegner von repräsentativen Demokratien empfinden Parlamente als Organe, von denen sie sich bevormundet fühlen. Da werde am Volk sozusagen vorbei Politik gemacht, ist dann immer das Argument. Wenn Sie sich in diesen Tagen umschauen in den Parlamenten Europas, Herr Höhne, wie gut stehen diese Parlamente da? Sind sie geeignet, an Statur und an Ansehen zu gewinnen?
Ja, prinzipiell würde ich nach wie vor sagen, dass Parlamente das Herz unserer Demokratie, der repräsentativen Demokratie ausmachen. Da sehe ich nicht wirklich institutionelle Alternativen, aber die repräsentative Demokratie als Ganzes, die ist erheblich unter Druck. Und das hat aber weniger mit den Institutionen des Parlaments, mit der Institution des Parlaments zu tun, weil sie ja, wenn man das so sehen möchte, lediglich der Ort des Politikmachens ist. Die Inhalte, die entscheidend sind und die auch oder Anstöße zu einer kritischen Sicht auf Parlamente geben, die kommen ja von außen, insbesondere über die Parteien, die politischen Parteien hinein. Und wenn man bei den Parteien ist, dann muss man ja auch heutzutage eben sagen, dass ihre Fähigkeit, Interessen zu aggregieren, in den bunter gewordenen Gesellschaften nachgelassen haben und von daher erheblicher Druck auf dem System insgesamt lastet. Ein Zeichen dafür ist das Aufkommen populistischer Parteien, was auch damit einhergeht, dass die Unterstützung für die Kerninstitutionen unserer Demokratie sehr stark zurückgegangen ist. Also da hat sich gesamtgesellschaftlich gesehen wirklich einiges verschoben und nun ringt man um Konzepte, wie man damit umgehen kann, wie man den Zustimmungswerten einen positiven Dreh zurückgeben kann.
Auch innerhalb der Parlamente hat sich ja was verändert am Klima, an der Debattenkultur. Das kann man ja jetzt so oder so sehen. Man kann sagen, okay, es geht jetzt wieder lebendig, wenn auch vielleicht manchmal etwas rauer zu. Im britischen Unterhaus geht es auch rau zu, haben wir bemerkt. Hat das einen Grad erreicht aus Ihrer Sicht, der eigentlich nicht mehr tragbar ist für eine Demokratie, wenn wir zum Beispiel in den Bundestag schauen?
Nee, das finde ich nicht. Also ich sehe das auch so, dass die Debatte, das ist ja ein Reformansatz, wie kann man Parlamentsdebatten wiederbeleben, dass wenn man sich eine Plenardebatte anschaut, tatsächlich auch etwas mitnimmt und nicht eine Talkshow am Sonntag um 21.45 Uhr anschalten muss, um die wichtigsten Debatten zu erleben. Also das ist ja tatsächlich ein Reformansatz, den man sich stellt. Und da ist in der Tat durch das Aufkommen populistischer Parteien ein wenig mehr Salz in die Suppe gekommen. Das kann man, glaube ich, schon so festhalten. Wir sind ja weit von den Zuständen anderer Länder entfernt, wo es dann auch mal handgreiflich zur Sache gehen kann in der politischen Auseinandersetzung. Also da, finde ich, ist das alles gut zu vertreten, was man aktuell erlebt. Und es ist ja auch wichtig, dass die Debatten dort geführt werden und dass auch die Kontroverse existiert und herausgestellt wird. Es wird gerungen um Alternativen und es gibt Alternativen.
Dr. Benjamin Höhne, Politologe am Institut für Parlamentarismusforschung in Berlin. Haben Sie vielen Dank. Wer hat das Wort? Eine kleine Parlamentsstunde. Das war der Tag in hr2 Kultur heute Abend. Nachzuhören in der ARD-Audiothek und als Podcast auf hr2.de. Dass wir bei Ihnen heute und an den vergangenen Tagen immer wieder das Wort hatten, dafür dankt sehr herzlich das TAG-Parlament in dieser Woche, bestehend aus Angela Fitsch, Karin Fuhrmann, Hadija Haruna, Barbara Piroth, Dorothea Schuler, Rainer Dachselt und Burkhard Schmidt. Ich heiße Oliver Glab und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend beim Reden oder Schweigen. Musik